Herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge. Unser heutiger Gast ist 43 Jahre jung, Molekularbiologe, Regisseur, Forscher, Buchautor, Nahrungsmittelexperte in der ORF-Sendung Studio 2, Kampfsporttrainer, Eventorganisator, Initiator und Kochleiter im Geschmackslabor in Graz und ein echt spontan cooler Typ.
Ja, danke schön.
Spontan, weil gestern haben wir telefoniert und heute ist das Interview, das ist schon sehr spontan. Danke, dass du heute da Zeit für mich hast. Damit wir jetzt eigentlich einmal wissen, mit wem wir da heute reden. Herr Magister Dr. Fritz Treiber, wir werden heute über das Kämpfergehen sprechen. In diesem Sinne gleich mal herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast mit mir, Silvana Strieder. Wie ich deinen Lebenslauf gesehen habe, ich habe gar nicht gewusst, wo ich starten soll. Warum fasziniert dich Kampfsport so?
Das war eigentlich von Jugend an schon. Also ich weiß nicht gar nicht, wie drauf gekommen bin. Vielleicht war es auch der Film Karate Kid, also der viele beeinflusst hat. Also einmal das Sehen, wie man da trainiert, wie man da besser wird und so. Ein bisschen auch die Heldenreise, die klassische, also wenn man das so nimmt. Und das war ein faszinierend. Dann Kung-Fu-Filme, das war so in den 80er Jahren. Also wie gesagt, das harte Training und das zahlt sich dann einmal aus und das Gute gewinnt dann am Schluss. Und also das Ganze ist natürlich, muss man immer schauen, wo sind die Faktoren, die einen beeinflussen, wie man auf das Ganze kommt. Von dem her, mein Vater hat gern Boxen geschaut, also von dem her habe ich da immer mitschauen dürfen. Also das war da Marvin Hagler und dann der Mike Tyson und so. Und das war immer bei uns, weiß ich nicht, in der Früh dann die Übertragungen. Mhm. Ja, da ist alles so ein bisschen zusammengekommen. Und dann wollte ich eigentlich Karate machen, aber da war ich, glaube ich, 8 Jahre oder zwischen 8 und 9, aber damals hat der Karate-Lehrer, der da in Graz war, gesagt, nein, das geht erst ab 12 oder 14 Jahren, vorher geht das nicht. Gell? Mhm. Und dann natürlich traurig, was kann man machen? Dann habe ich mit dem Judo begonnen, was nicht schlecht war, aber dort habe ich immer die Dicken gekriegt, da war ich auch nicht der Schmälerin, ja, und immer die Dicken sind auf mich umgegangen und ich habe unten zappelt und probiert und der Lehrer, ja, so muss man tun, aber wenn dann einfach 10 Kilo Unterschied sind, das ist schon eine Menge, gell, und ja, also, aber das waren die ersten quasi Berührungen mit Kampfsport.
Und wie bist du dann wirklich zum MMA gekommen?
Eben nach der Kampfsporterfahrung mit Judo habe ich dann einmal, ich glaube einmal, das war das mit 12 oder 13, aufs Tennis, weil alle Schulkollegen haben Tennis gespielt und gratis auf die Tennisplätze in Graz, auf Hartplätze haben wir dann gespielt und so weiter. Und dann bin ich eben quasi nach der Matura zum Kraftsport gekommen, habe gedacht, so ein bisschen trainieren und so, ist nicht schlecht. Und habe dort im Fitnessstudio dann gesehen, einen Aushang, das war im Dezember 97, Thai-Box-Kurs. Und ich war noch immer sehr Kampfsport interessiert oder habe Filme geschaut und so weiter und so fort. Und da habe ich gesehen, Thai-Boxen. Und das war damals einer der härtesten Kampfsportarten der Welt und die effektivste Form. Ja, es hat viele andere Sachen gegeben, aber das war oft sehr theoretisch oder traditionell, was nichts Schlechtes ist. Aber ich wollte irgendwas Effektives haben, auch für die Selbstverteidigung. Und da war ich im Thai-Boxen, habe ich gesagt, da gibt's einen Kurs in Graz. Und das war der erste. Und da war die Nummer vom Gerd, habe ich beim Gerd angerufen und gesagt, ja, wie schaut das aus, das Training? Habe ich gesagt, ja, Aufwärmen, Dehnen, dann Grundtechniken und so weiter. Und ich habe gesagt, super, der hat das gut erklärt. Schau ich doch hin, geh zum ersten Training. Und das hat mir so gefallen, dass ich das ganze Jahr dann durchtrainiert habe, ohne einen Ausfall und irgendwas. Habe ich dann jedes Training gemacht, weil man das so fasziniert hat und das war so toll und die Leute, die dort waren, die heute schon wie Freunde sind, fast wie Familie, also das hat alles super passt und ja, und so bin ich dann zum Thai-Boxen gekommen und da hat der Gerhard dann gesagt, nach einem Jahr, da gibt's was Neues, das ist so wie Altkampf und Freefight, da hat man dann Hebel am Boden auch noch und da ich ja ein bisschen schon Judo gemacht habe, man hat super Hebeln und da mache ich natürlich mit und steige mit ein.
Kann man es endlich mal anwenden, ist Judo?
Ja, also dass man ein bisschen mehr macht als nur ewig, ist ja ewig, es ist übertrieben, ist ein schöner Sport, aber da rumziehen und alles und schauen, ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen oder vielleicht einen Wurf anbringen oder doch nicht, also das ist dann schon sehr limitiert im Wettkampfsport, was du dann machen kannst. Da ist natürlich diese größere Bandbreite gewesen, was erlaubt ist an Techniken.
Und du trainierst heute noch?
Trainiere schon, hauptsächlich mache ich Training für die Anfänger, das heißt, die gerade MMA starten, kommen zu mir und zu Mike für die Grundtechniken, das heißt Grundschlagtechniken, ein bisschen Takedowns, Würfe und ein bisschen dann am Boden die Grundtechnik. Und wer dann bleibt, der kommt dann eh schon zu den Fortgeschrittenen, zum Gerhard und zum Mike dann, die dann eben das fortgeschrittene Training machen. Also ich kriege immer nur die Frischen, wo dann eben viele Ausfälle sind. Und ja, aber es ist eine Herausforderung und mir macht es auch Spaß.
Bezüglich Techniken und Gerhard, also Gerhard Ettel, ich habe zusammen ein Buch geschrieben für MMA und effektive Kampfsport.
Genau, die Idee war 2012, weil bis dorthin, muss man sagen, hat es noch sehr wenig gegeben, also eigentlich nur englischsprachige Bücher. Und da sind wir drauf gekommen, dass einfach viele Leute nicht so viel Englisch können, muss man sagen. Um die Technik zu verstehen, und keiner setzt sich hin mit einem Wörterbuch und übersetzt das Ganze dann auch. Gell? Also von dem her haben wir gesagt, du, das wäre an der Zeit. Und ich habe gesagt, ja, ich bin gerne dabei. Und dann haben wir uns hingesetzt und Techniken durchgeschaut, die dann abfotografiert. Und dann ist es im Sommer 2013, glaube ich, haben wir das, glaube ich, fertiggestellt. Und dann ist es schnell mal, gleich mal draußen gewesen. Und das war wirklich im deutschsprachigen Raum das erste MMA-Buch. Und damals hat es auf YouTube noch relativ wenig gegeben, dass man da findet Techniken dazu. Heute natürlich ist alles voll. Das Problem ist wieder, wenn es so viel gibt, was ist wieder gut, was ist seriös, da hat man wieder die andere Seite. Und deswegen ist unser Buch eigentlich da ein Meilenstein gewesen.
Jetzt kommen wir zu einem Thema, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mao-A, also Mao mit einem Strich dazwischen, A, das ist keine neue Mao-Arm-Sorte, sondern das sogenannte Kämpfergehen.
Ja, da muss ich jetzt dann von der molekularbiologischen Seite ein bisschen mehr aufklären. Das Kämpfergen, eigentlich handelt es sich dabei um einen Abschnitt vor dem Gen, ja. Das ist quasi wie ein Ein- und Ausschalter, beziehungsweise da kann man sagen, ein Verstärker oder ein Abschwächer, wie das Gen oder das Material dann, also das Protein, das dann gebindet wird. Man muss das so vorstellen, da gibt es ein Gen und das ist für irgendwas zuständig im Körper und das bildet dann ein Protein beziehungsweise ein Enzym und das hat irgendeine Tätigkeit im Körper. Und eigentlich das Kämpfergen ist eigentlich der Abschnitt davor, weil da gibt es zwei mehr Varianten, aber zwei wichtige, also eine Dreier-Variante und eine Fünfer-Variante und die ist beim Menschen unterschiedlich eben ausgeprägt, ja. Und um diesen Schalter geht es eigentlich, wenn es um die Untersuchung geht, wenn es heißt Kämpfergen, ist es eigentlich, wie viel von dem wird gebildet. Und das ist eigentlich der Schalter vorne. Und das ist der Unterschied. Also um jetzt von der molekularbiologischen Seite alles richtig zu beantworten, es geht eigentlich um diesen Abschnitt, der dann entweder viel Genprodukt macht oder wenig Genprodukt macht. Und das ist bei Menschen oft unterschiedlich. Und auf das haben sich alle Studien bezogen, in Bezug auf, ich sage mal, auf Gewalt. Es ist sehr viel dazu untersucht worden. Es war Depressionen, Parkinson, Demenz, also alles, was im Hirnstoffwechsel eben vorkommt, das Genprodukt. Und da hat man einiges untersucht, Suizidraten und so weiter. Und da ist eigentlich nichts Richtiges rausgekommen oder ein Zusammenhang, ein schlüssiger. Die meisten Zusammenhänge hat es gegeben, auch weltweit, zwischen Gewalt und die Reaktion auf Gewalt in Bezug auf diesen Polymorphismus, wie es heißt, also ob das kürzer oder länger ist, das Stück vorne der Schalter. Mhm. Das war quasi die ersten Befunde und da sind wir dann aufgesprungen und haben gesagt, das können wir doch wissenschaftlich untersuchen, weil wir einfach den Zugang gehabt haben zu Kämpfern und das ist oft bei Studien wichtig, wie bekomme ich Leute, die ich untersuchen kann. Das ist ganz schwierig. Weil man muss irgendeinen Kontakt haben, man kann nicht nur irgendwo ausschreiben, in einer Zeitung sagen, bitte Kämpfer melden. Das sieht dann keiner, da kriegt man keine Leute. Wir haben die direkt gefragt bei unseren Turnieren, in unserem Gym und sagen, ob sie nicht bei einer Studie teilnehmen wollen. Und das ist dann natürlich viel einfacher, um so eine Studie umzusetzen.
Bevor wir auf die Studie nochmal genau eingehen, das Wort allein Maoa, hat das etwas mit den Maori-Krieger eigentlich zu tun oder mit dem Urvolk damals? Oder ist das einfach die Bezeichnung von irgendetwas molekularbiologisches?
Ja, genau, also das beschreibt das Produkt, also ja. Das Stoffwechselprodukt. Das ist eine Oxygenase und hinten ist die Bezeichnung auch A. Da gibt es auch noch B oder anderes, also das gibt ein spezielles Molekül an, beziehungsweise ein Produkt, das entsteht, und das ist einfach die Fachbezeichnung, hat nichts mit den Maori zu tun. Also von dem her nicht. Die sind zwar auch untersucht worden in Bezug auf dieses Kämpfergen, beziehungsweise auf den Abschnitt, Aber das ist nicht nach denen benannt worden, nach der Volksgruppe.
Du hast schon angesprochen, ihr habt vor über 10 Jahren eine Studie gemacht zum Kämpfergehen. Bei einer Kampfveranstaltung habt ihr da getestet, gell?
Genau, also wir haben, um das Ganze zu sagen, auch natürlich nicht nur dort getestet. Das war eine Möglichkeit, dass wir das wahrgenommen haben, neben vielen anderen Turnieren oder vielen anderen Gyms, wo ich dann hingefahren bin mit einem Probenkofferl. Also so wie man heute eben die Corona-Tests macht, also mit einem Stapel im Mund, haben wir eben damals Sachen gemacht oder Google-Tests oder so, um eben genetisches Material zu bekommen. Das haben wir dann im Labor eben ausgewertet, nur auf diese eine Sequenz in der DNA, beziehungsweise haben dann noch einen Fragebogen, das ist auch ganz wichtig, dazu ausfüllen lassen von den Kämpfern, die da mitgemacht haben. Was kann man sich vorstellen, was im Fragebogen drin gestanden, wie viele Kämpfe sie schon gemacht haben, ob sie anderen Kampfsport betrieben haben, ob sie schon einmal quasi auch wegen Gewaltdelikten verurteilt worden sind, ob sie einmal schon Kampfsport oder Gewalt anwenden haben müssen im Privatbereich. Ja. Das ist auch so in verschiedenen Fragen eben drin gestanden, dass man eben sieht, wie schaut es aus, was macht der Mensch, was hat der für einen Hintergrund, neigt er zu Gewalt, ist er in Situationen, die öfter Gewalt, dass einfach Gewalt öfter auftritt, beziehungsweise, was sehr spannend ist, ob welche in der Security-Branche tätig sind, wo es ja auch immer wieder zu Gewalt kommt, ich sage mal bei der Disco, ein Rauschiger, der gewalttätig wird, da ist man mit Gewalt konfrontiert, ja, also das Ganze haben wir da mit einfließen lassen und haben dann circa fast genau 100 Kämpfer befragt und dann natürlich eine Gruppe als Kontrollgruppe genommen und da war die einzige Auswahl, dass diese Leute noch nie Kampfsport gemacht haben, ja. Mhm. Also da waren Studierende alle und das war die einzige Voraussetzung, also im Alter zwischen 18 und eben, glaube ich, 60 Jahren, dass wir den Schnitt gehabt haben. Und das war die einzige Voraussetzung, war noch nie eine Kampfsportart ausgeübt.
Getestet wurde das mit Speichelproben.
Genau, also einfach so, wie es jetzt ist, auch der Google-Test. So hat man das dann gemacht und dann im Labor eben ausgewertet. Und dann eben analysiert auf nur diese eine Sequenz.
Was ist da jetzt wirklich eigentlich herauskommen? Vor allem auch bei der Kontrollgruppe würde mich das sehr interessieren, wenn wir zuerst über die Kontrollgruppe sprechen und dann vergleichen.
Ja, also die Kontrollgruppe war so, wie es in allen anderen Studien auch ist, die in Bezug auf ich sage mal, Suizid oder auf Demenz oder auf andere neurologische Störungen, Schizophrenie geprüft haben, dass man sagt, circa 30% haben die kurze Variante und 70% der Menschen haben die lange Variante. Was ist jetzt der Unterschied auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Die kurze Variante ist quasi mit einem eher aggressiven Verhalten korreliert und die lange Variante eben nicht. Ja, deswegen sagt man hat das Kämpfergehen, unter Anführungszeichen, wenn man die kurze Variante hat und bei der langen eben nicht. Also es ist auch ganz normal in der Bevölkerung verteilt, ja. Also das muss man auch sagen, das ist so, steckt in jedem irgendwie drinnen, wie viele andere Gene auch. Bei den Kämpfern, und das war jetzt ganz spannend, bei der Auswertung von den Sportlern, die schon mindestens einen MMA-Kampf gehabt haben und das waren alles Profis, muss man sagen, waren keine Amateure. Damals, also wo wir die Studie gemacht haben, hat es eigentlich Amateursport in dem Sinne noch nicht gegeben, was natürlich hervorragend ist, weil da war ein anderes Regelwerk und da ist es auch, ich sage mal, wilder zur Sache gegangen, auch nicht mit Schienbeinschutz, mit dicken Handschuhen und so weiter und da ist mehr erlaubt gewesen im Regelwerk. Das heißt, man hat schon gut vorbereitet müssen sein und wirklich Kämpfe hat so richtig durchbeißen, dass man sich das antut, gell? Weil das Geld war's nie. Das ja, muss man dazu sagen. Und die Ergebnisse waren, also, die wir da rausgefunden haben, dass dann 70% der MMA-Kämpfer eben die kurze Variante gehabt haben und 30% der MMA-Kämpfer, die auch gekämpft haben, keine Frage, die haben die lange Variante gehabt. Also es war ganz im Gegenteil. Und das waren schon statistisch eindeutig, also auch bei der Gruppengröße von 100, da kann man sagen, das ist doch aussagekräftig, dass es dort einen Zusammenhang gibt. Das gilt jetzt für den Profisport. In der heutigen Zeit, wo es mehr Amateursport gibt, könnte man das auch noch anschauen. Und da muss man schauen, verschieben sich da die Zahlen. Ja. Aber es ist doch ein Unterschied, ob man einmal im Käfig steht und richtig kämpft oder ob man jetzt das als sportliche Ertüchtigung macht. Gell? Also das muss man auch sagen.
Habt ihr euch da an so einen Zusammenhang angeschaut zwischen der Leistung, wenn du sagst 30%, die haben nicht das Kurze gehabt, waren die dann eigentlich gleich gut wie die anderen oder waren die vielleicht ein bisschen schlechter von der Leistung?
Das haben wir nicht auswerten können, weil eben manche haben nur gehabt 2-3 Kämpfe, andere haben aufgehört, aber das waren oft private Gründe, andere Gründe, Arbeit, Job, Freundin, also da gibt's viele Sachen, wo man auch auf eine Sportverletzung, ja, das haben wir dann nicht weiter verfolgen können, wie dann einer tut. Grundsätzlich, wir haben einen dabei gehabt, der war ein erfolgreicher Kämpfer, der hat sehr viele Kämpfe gehabt und der hat aber die lange Variante gehabt, ja, das sagt nichts aus. Weil der auch vom Auftreten immer ein ruhiger ist, ja. Wenn man das weiterschaut im Sport, ja, das sagt man, was bringt das wirklich, ja? Muss ich die kurze Variante haben, dass ich was bringe? Vielleicht kann man sagen, oder wenn man so rückblickend schaut, in den ersten 1, 2, 3 Matches, ja, wo es noch richtig zur Sache geht, ja, wo beide reinsteigen, die Technik ist noch nicht so ausgereift, die gehen aufeinander zu und da wird einfach richtig, also gekämpft, gefetzt, wie wir sagen, so. Da kannst du bringen vielleicht sowas, dass du sagst, der hat ein bisschen mehr Herz und der ist jetzt auf einmal wieder zornig, weil er 2, 3 kriegt und dreht dann auf. Aber wenn man wirklich Karriere machen will in den Sport und wirklich weiterkommen will, dann muss man beherrscht sein, beruhigt sein, ja. Dass man einfach sagt, okay, da geht's jetzt um Punkte machen, da darf ich keine Emotionen zeigen. Das ist viel Show, was dabei ist, ja, was man da sieht in der UFC. Also da hat der mault über den und so und das ist einfach ein Show-Element dabei, dass einfach die Zuschauer kommen und sie mit reinsteigen können. Aber drinnen musst du einfach ab einem gewissen Level technisch nachdenken. Du musst das Ganze analytisch sehen und dann einfach das wirklich auch bei Amateuren jetzt punktemäßig abarbeiten. Das heißt, die ersten 2 Runden, du bist punktemäßig vorne. In der dritten hol kein K.O., schau, dass du dich nicht verletzt, sondern schau, dass du festhaltest, nur ein bisschen... Schaut nicht schön aus, einfach nur festhalten, wieder aufstehen, wieder festhalten und so bringst du deine Runde dann rüber und siegst dann die Runde und kommst in die nächste. Also sehr viel mit dabei, mit Denken. Wenn du da gleich reingehst, sag, den will ich umhauen, trittst einmal hin mit dem Schienbein, das schwillt am nächsten Tag an und du kommst im Turnier nicht mehr weiter, ja. Und da hilft dann nichts, wenn du sagst, ich bin so drauf, da muss man mitdenken, gell. Also da hat sich jetzt sehr, sehr viel auch verändert im Sport und besonders durch den Amateursport, wenn man weiterkommen will, auch bei Turnieren. Früher war es einfach, ja, da kennen wir den, der rauft gut im Wirtshaus und der probiert es einmal aus und sagt, ja, den stelle ich mich hier da im Ring. Der erste Kampf ist gut gegangen, zweiter beim dritten war einer mit Technik überlegen und das war dann vorbei. Hat man dann gesehen in der UFC, am Anfang war noch quer durch die Bank alle und viele, die einfach im Hinterhof geboxt haben noch ein bisschen was gerissen, wenn man so sagen kann, aber später ist das alles dann, da waren einfach die Technik überlegen und wer keine Technik mehr gehabt hat, der dann noch so wieder habe ich von der Straße sein können, das hat nichts mehr gebraucht.
Also eigentlich ziemlich egal, ob man jetzt wirklich das Kämpfergehen in sich hat oder nicht, es kommt dann darauf an, was man selbst aus einem macht.
Genau, also das ist nur ein spannender Befund gewesen aus wissenschaftlicher Seite, den man natürlich weiter verfolgen muss. Man muss auch sagen, das Ganze, da haben wir nur an der Oberfläche jetzt gekratzt, gell? Wenn man das genau anschauen will, müsste man eigentlich dann noch soziologisch, psychologisch weiterschauen. Wie sind die Leute zum Sport gekommen? Warum machen die das? Wie war das Auftreten von Gewalt immer schon in ihrem Leben und so weiter und so fort, um da weiterzuschauen? Also es ist immer, das muss man dazu sagen, beim Kämpfer gehen 2 Sachen. Das eine ist die genetische Variante und das andere ist die Umwelt. Und die darf man nie vergessen. Die Umwelt, das Umfeld, was dabei ist, wie dann ein Mensch auch geprägt wird. Ja, also man ist nicht von vornherein bestimmt, jetzt hat man quasi die Genvariante und dann haut man drauf. Das ist überhaupt nicht so. Es ist immer das Umfeld und was das Leben, die Erziehung, die Kindheit aus einem macht. Das darf man nie vergessen. Das muss man immer zusammen sehen. Nicht alles auf ein Gen reduzieren, das darf man nicht.
Weil
man
schon so bei Genetik und so sein, Gendoping, wird das, glaubst du, ein großes Thema werden noch
im Sport? Gendoping, da gibt's eigentlich schon sehr viele Arbeiten dazu. Ich habe sogar mal einen Vortrag darüber gehalten, an der USI, also am Universitätssportzentrum in Wien, also am Institut dort. Ich glaube, das war schon her, jetzt dann 7 Jahre oder so. Also über
genau,
aktuelle.
Zu spät. Vor 7 Jahren habe ich angefangen zu studieren.
Schade. Über aktuelle Möglichkeiten, welche Gene stehen quasi zur Auswahl, welche sind interessant. Wie schaut es aus? Welche Manipulationsmöglichkeiten gibt es? Eben auch mit Adenoviren, wo man jetzt auch wieder drüber redet bei Corona und wie man irgendwas reinbringt in den Körper und so weiter. Und dann natürlich die Frage, wie kann man das nachweisen? Es gibt schon, ich glaube, ein Institut in Deutschland, das sich schon jetzt auf Nachweise spezialisiert. Wie könnte man Gendoping nachweisen? Dass man dann sagt, okay, der gibt eine Probe ab oder wo muss man da suchen oder so weiter, dass man das findet. Es ist natürlich jetzt im Sportbereich, wo man an die Grenzen stößt mit den anderen Sachen, wäre es natürlich eine Möglichkeit, die Leute dann einfach zu höheren Leistungen zu bringen. Natürlich alles illegal, aber da muss man sagen, da ist auch wieder die Volksrepublik China ganz vorn, die da eben quasi forschen oder wahrscheinlich auch schon ausprobieren. Man kann nur spekulieren, weil was aus China rauskommt, ist alles gefiltert. Auch alle wissenschaftlichen Studien, die gehen durch eine Zensur durch und wenn es nicht passt ins Parteiprogramm, wird die Studie gestrichen. Also da muss ich mir sagen, was kommt von dort? Kann man sagen, na, eigentlich nichts, was jetzt wirklich Aussagekraft hat, muss man leider so sagen. Und deswegen weiß man nicht, was dort schon gemacht wird. Auch in Bezug auf Soldaten, den idealen Soldaten quasi zusammenbauen. Und die haben auch mit Ethik nicht so richtig was am Hut, muss man sagen. Also da kennt man nichts. Also sei es der Umgang mit Tieren jetzt, wenn man anschaut, oder wie das Ganze war. Von dem her auf den ganzen Märkten und so. Bei uns auch sicher die Massentierhaltung, aber das ist dort noch um ein Eck Ärger, auch wie man mit Menschen umgeht, das heißt die Uiguren, die man nur wegen der Religion einsperrt. Ja. Also das ist vorne und hinten und da kann man sich ja nichts erwarten, dass die dann sagen, ja, aber was die Ethik betrifft, bei Kindern oder bei irgendwas Menschen manipulieren, nein, da halten wir uns an Leitsätze. Und wenn was kommt, dann auch sicher von dort. Also muss man ehrlich sagen, ohne jetzt Vorurteile zu haben, das ist einfach Realität, ja.
Aber jetzt zum Beispiel Olympische Spiele, man kann jetzt nicht wirklich schauen, Chinesen, okay, sind sie jetzt vielleicht gendopt sozusagen, das kann man nicht wirklich jetzt herausfinden.
Das nicht, natürlich, die haben sehr viele Leute und das ist ja, die haben sehr viele Menschen können aussuchen, also einen großen Pool an Talenten und die holen sich dann die Besten raus und das ist auch der Vorteil und die große Disziplin, der große Druck und so, der herrscht. Da, das war schon immer so in den kommunistischen Ländern, dass Sport quasi eine Möglichkeit war, um darzustellen, wie das System ja gut ist, weil es so gut die Sportler und Sportlerinnen herausbringt. Ob da schon gendopt wird, kann man noch nicht sagen. Wahrscheinlich, und das ist nur Spekulation von mir, noch nicht, weil sie einfach nur genügend Menschen so haben, die eben die Leistung erbringen mit dem System. Aber natürlich, geforscht wird sicher und ausprobiert vielleicht auch schon. Also von dem her geht sicher in die Richtung und das wird dann kommen in 10, 15, 20 Jahren wird das dann, glaube ich, richtig eingesetzt werden oder wo man auch dann sie aufbessern könnte, beziehungsweise auch Kinder vielleicht schon ein bisschen was designen.
Tunen.
Genau. Ob es was bringt, ich meine, vielleicht Augenfarbe oder so, aber wie gesagt, Eltern, sondern auch so sagen, nein, das wäre so schön und gehen wir dorthin und künstliche Befruchtung, also das ist durchaus denkbar, das ist nicht so weit weg. Und nicht so unrealistisch, muss man sagen.
Gruselig eigentlich. Aber naja, würdest du das machen?
Na, eigentlich also von dem her nicht. Anders ist es, muss ich sagen, wenn es betrifft, um Zustände des Körpers auszugleichen, die mit dem Alter auftreten. Ja? Dass man sagt, kann man da irgendwas machen oder auch da...
Zum Beispiel Demenz.
Genau, also nicht nur Demenz, aber auch körperlich. Der Muskelabbau dann ab 50 oder 70, der dann richtig einsetzt. Andere Organe vielleicht austauschen oder also erneuern oder so irgendwas. Und das wird auch ein großer Markt werden, weil wenn man so sieht, wer viel Geld hat, der möchte es auch lange genießen, ja, zum Beispiel. Und das werden die Ersten sein, die dann dort investieren, beziehungsweise dann auch die Möglichkeit haben, einfach das Leben zu verlängern. Und in die Richtung geht es auch. Da wird auch sehr viel geforscht und ja, da geht einiges. Und sei es, wenn es nur Zähne sind, die man ersetzen lassen kann, dass Zähne einfach nachwachsen im Reagenzglas. Also da schaut man auch schon, wie weit kommt man da. Und das ist natürlich auch ein riesiger Markt, wenn man sagt, okay, ein neuer Zahn. Mhm. Oder besonders bei Männern Haare, wenn die Haare ausgehen, die Glatze, dass man da sagt, nicht transplantieren und so ein bisschen herum, sondern wirklich die eigenen nachwachsen lassen. Das ist auch quasi wie der heilige Gral. Wer da draufkommt auf ein Mittel, das dann funktioniert, das ist dann noch mehr als jetzt beim Corona-Vakzin, weil es eben so viele betrifft und dann quasi alle dann mit langer Matte wieder herumrennen. Gell?
Zu lang.
Also da gibt es vieles, wo eben Märkte ist und wo eben geforscht wird. Und da wird sie einiges tun in den nächsten, sag ich mal, 20 Jahren.
Gibt es da zum Kämpfergehen noch etwas, das du gerne uns mitteilen möchtest, das ich jetzt vielleicht vergessen habe?
Du, ich würde sagen, abschließend zum Sagen, also man braucht es jetzt nicht, wenn man jetzt dann im MMA-Sport ist, analysieren lassen, egal was rauskommt, dass man sagt, ja, jetzt mit der kurzen Variante, ich bin für UFC prädestiniert und wenn ich die lange habe, sage ich, um Gottes Willen, das wird nie was. Mhm. So ist das nicht, das ist ein Faktor von vielen. Ist ähnlich wie bei Krebsmarkern, die es manchmal gibt, dass manche haben einfach eine 25%ige höhere Wahrscheinlichkeit, an irgendeinen Krebs zu erkranken und kriegen den nie, ja. Also und ähnlich ist es so bei dieser Genvariante, dass man sagen kann, okay, das kann sein, vielleicht kann man sich dann besser was erklären für sich selbst, dass man sagt, okay, schau, ich habe die kurze, vielleicht war deswegen, wenn ich immer so zornig geworden bin oder so schnell oder keine Ahnung, das ist eine Möglichkeit für sich selbst, aber dass man dann im Sport was erreicht, da gibt's derzeit keinen Zusammenhang mit sportlichen Ruhm oder sportlichen Vorankommen und dieser Variante. Da fehlen auch die Daten, da müssen wir jetzt alle UFC-Kämpfer und so weiter anschauen und dann wer hat gewonnen, wie und so weiter und so fort und dann mit Befragungen alles drumherum. Dann hätten wir eine Studie, eine Riesenstudie dazu, dass wir wirklich sagen können, okay, im Sport MMA-Bereich, dort ist es so. Aber da müssen wir auch vergleichen, Boxen, Thai-Boxen, alles drum und dran. Das wird dann sogar gehen, soweit bis bei Fußball und Handball, ja. Welcher Spieler macht die meisten Fouls? Genau. Ist da ein Zusammenhang zwischen den zwei Varianten, was auch sehr spannend wäre. Dann könnte man erst, ich sag mal, hat man einen großen Überblick über die ganze Materie und könnte sagen, okay, das gibt einen Zusammenhang, die meisten Fouls haben im Fußball, die haben die kurze Variante anscheinend, hauen die dann lieber drauf oder kicken die zu, oder auch nicht. Aber das ist noch offen, also da stehen die Ergebnisse aus oder ich weiß nicht, ob das wer beforscht.
Ja, interessant. Wann fängst du an mit der Studie? Hast du nicht Lust?
Ah ja, es gibt so viel zu tun, gell. Also da, das ist dann immer, da fällt dann die Zeit. Gell.
Siehst du das manchmal, wenn du UFC schaust und du siehst Khabib Nurmagomedov, denkst du dir dann, der hat sicher die lange Variante vom Kämpfergehen?
Da muss man sagen, da ist es eindeutig der kulturelle Faktor. Das heißt, aus dem Kulturkreis, wo er herkommt, wir haben auch sehr viele in Österreich Tschetschenen, die trainieren. Ich kenne viele und schon seit Jahren oder unser Wally, der bei uns trainiert, ein ganz ruhiger, der weiß ich wie viel schon gekämpft hat und so weiter. Der hat mich dann oft, wo Schüler von mir waren, die haben mich dann zur Hochzeit zum Beispiel mitgenommen. Also tschetschenische Hochzeit, das ist ganz spannend, ganz anders. Zum Beispiel der Bräutigam ist nicht dort. Da denkt man sich, ja, wo ist der Bräutigam? Ja, der darf nicht kommen, weil der fürchtet sich vor dem Vater der Braut und da darf jetzt 3 Tage die Braut nicht sehen, ja. Es gibt so ein
bei der
Hochzeit. Es gibt ein Schlupfloch, dass er quasi mit Kapuze irgendwo ganz hinten im Raum sitzt und so ein bisschen schauen darf, ja. Und das ist quasi schon sehr progressiv. Da ist, sagen wir schon bei den Modernen, ja. Und da war eben der Kampfsportschüler, der dort gesessen ist, ja. Und das ist eine ganz andere Welt dort. Frauen und Männer sitzen dort getrennt bei der Hochzeit. Die Frau wie auf einen Thron. Man gibt nur das Geschenk hin und die sitzen den ganzen Tag nur auf den Thron oben, ja. Und dann wird dort getanzt. Auch die ganzen jungen Männer stehen im Kreis und die Damen sitzen dort, gell, aber ohne Kopftuch, ohne was, mit High Heels, dass man sagt, um Gottes Willen, schauen, das gibt's dort auch, gell. Also, das ist ganz anders. Und dann wird so der Adlertanz getanzt und da sind ein Mann und eine Frau, ganz spannend, die einen Stock in der Hand haben. Und wenn ein Bursche zu sehr dazu tanzt, ja, und das wird zu wild, also so ein Ding, dann krieg ich auch einen Stockschlag am Buckel. Also, wie gesagt, ein ganz anderer Kulturkreis, sehr spannend. Und dort muss man sagen, auch was den Khabib betrifft, ist das schon drinnen in der Kultur zu kämpfen. Und das ist sehr positiv besetzt. Also wirklich von klein an, ja. Ich kenne das aus Erzählungen von anderen Vätern, die bei mir trainiert haben, aus dem tschetschenischen Kulturkreis. Dort dürfen dann, wenn mehrere Familien zusammenkommen, ja, zu irgendwelchen Feierlichkeiten, die Frauen sitzen extra und die Männer und die kleinen Buben raufen dann und die Herren feuern die an beim Raufen und der gewinnt, wird beklatscht und der verliert, sagt, trainier mehr. Ja. Also das ist in Österreich ganz anders, wenn du gerauft wird, da sagt man gleich, da müssen wir jetzt einen extra Pädagogen bringen, der dann das ausdiskutiert, warum hast du denn jetzt kaut und so. Das ist ganz anderer Kulturkreis und deswegen ist bei ihm da eher der Kulturkreis ausschlaggebend, ja. Nur als kleines Beispiel noch, der Riss war ein Schüler von mir, der bei mir trainiert hat, der hat gesagt, wenn ich einkaufen gegangen bin für meine Mutter, habe ich müssen 2 Stunden zum Geschäft gehen, ja, Mehl und Reis holen oder so.
Und auch gesagt, ist ja in Tschetschenien.
Na, wir war, die ist da hergekommen und er hat gesagt, das war, auf dem Weg dorthin ist er 4-mal angehalten worden von Straßenjungen, hat er gesagt. Der hat gesagt, komm, jetzt ringen. Das heißt, er hat müssen die Sachen abstellen, hat mit denen ringen müssen und dann hat er dürfen weitergehen.
Wirklich?
Oh, cool. Und das ist schon eine ganz andere Zugangsweise zu einem Sport und wie man mit sportlich umgeht und mit Ringen und mit Kampfsport und das ist dort erstens so drinnen quasi, also alltäglich, wenn man das Beispiel jetzt nimmt, beziehungsweise ist der Sport viel mehr angesehen, kulturell und auch, was einem quasi zum Mann macht, ja, also das fließt dann alles ein und das ist natürlich beim Khabib zum Beispiel im Kulturkreis sehr, sehr verankert, deswegen braucht es dort kein Gehen, weil jeder muss quasi dort seinen Mann stehen und wer das nicht macht, der ist schon verdächtig, was ist mit dem los? Also wie gesagt, das ist eine ganz andere Welt, aber deswegen ist dort der Sport so und viele machen das und natürlich, weil er jetzt dann bekannt geworden ist, ist es schön, weil dann viele den Sport sich widmen und die haben auch gesagt, und dann nicht für radikale Prediger anfällig sind, sondern die gehen dann alle zum Sport und können dort quasi, finden dort wie Familie und Halt und fallen dann nicht auf so radikale Prediger rein.
An dieser Stelle beenden wir die heutige Folge, denn Fritz Treiber hat so viele spannende Geschichten zu erzählen, dass es nächste Woche einfach eine Fortsetzung des Interviews geben wird. Im zweiten Teil, da wird er uns dann von einem Boxring im Schwimmbad, von Verschwörungstheorien und Corona-Langzeitfolgen für Leistungssportler erzählen. Und aus aktuellem Anlass nutze ich die Gelegenheit, um jemanden zu gratulieren. MMA-Profikämpfer Alexander Rakic gewann gestern seinen UFC-Kampf gegen Thiago Santos in Las Vegas. Das war ein wichtiger Schritt in Richtung Titelkampf und auch wenn österreichische Medien nur am Rande darüber berichten, ist es wirklich eine unglaubliche Leistung, die ich hier gerne ein bisschen würdigen möchte. Seinen Kampf werden Michael Riersch und ich am Ende des Monats im Fight Report noch genauer analysieren. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid und ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche und bleibt unschlagbar ehrlich.